Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Stefan Siller.
Sie müssen keinen Schreck kriegen, wenn ich Ihnen jetzt sage, worüber wir heute reden, weil es durchaus ein unangenehmes Thema ist. Gleichwohl eines, das uns im wahrsten Sinne des Wortes alle angeht, weil es alle auf uns alle irgendwann mal zukommt. Wir reden über das Sterben und auch darauf kann man sich vorbereiten und sollte man im Vorfeld einiges erfahren. Wir wollen heute ein bisschen was dazu beitragen. Die Journalistin Renate Werner ist bei uns, die dazu schon zwei Filme gemacht hat und jetzt viele Tipps in einem Buch zusammengefasst hat. Zu Hause sterben heißt das. Guten Tag, Frau Werner.
Guten Morgen.
Und dabei ist auch Dr. Ulrich Köster, Schmerzmediziner. Und das ist ja vielleicht ein Punkt, auf den wir alle auch Wert legen, wenn es uns mal nicht so gut geht, dass wir dann zumindest möglichst wenig leiden müssen und dass die Tage, die uns dann noch bleiben, angenehmer werden. Guten Tag, Herr Köster.
Guten Tag, Herr Solange.
Ich möchte gerne von Ihnen persönlich wissen, wie Sie sich schon auf das Sterben vorbereitet haben. Gehe ich recht in der Annahme, hat man früher in einer Quiz-Sendung immer gesagt, Herr Dr. Köster, dass Sie eine Patientenverfügung gemacht haben.
Ich habe eine Patientenverfügung gemacht, die ich aber aus dem Druck kurzfristiger Verhältnisse gemacht habe. Schnell eingesehen hatte ich das auch nicht bis vor ein paar Jahren, als ich dann plötzlich einmal erkrankte und plötzlich, wie ich immer sage, auf der Spitzenseite der Kanüle, der Nadel gelandet bin und nicht wie ein Arzt sonst auf der Seite, wo man stumpf die Nadel anfassen kann.
Wenn Sie das in einer solchen eher Extremsituation gemacht haben und es jetzt auch extra erwähnen, würden Sie sie heute anders machen? Würden Sie heute was anderes drinstehen?
Ich würde sie klug vorher machen, aber ich würde sie genauso abfassen.
Also das, was Sie jetzt da irgendwo hinterlegt haben, ist das, was Sie im Moment empfinden, was Ihr jetziger Wille ist.
Ja.
Was haben Sie außerdem noch gemacht?
Ich habe eine Vorsorgevollmacht außerdem erteilt. Das ist relativ wichtig in meinen Augen, weil im Lauf der Jahre, wie Sie jetzt auch mich schon richtig angesprochen haben, die Ziele im Leben sich ändern und auch die Bedürfnisse sich ändern, die Ansprüche sich ändern. Mhm. Und schon sieht solch ein Wille, wie alles geregelt werden soll, ganz anders aus.
Und wie er dann aussieht, wenn es mal soweit ist, das weiß sowieso vorher noch keiner. Frau Köster, Frau Werner, wie ist bei Ihnen?
Ich habe auch eine Patientenverfügung gemacht. Ich habe sie nicht gemacht, wie man sie eigentlich machen sollte, mit ärztlicher Beratung, weil ich bin ein gesunder Mensch, der mitten im Leben steht. Aber ich habe formuliert, wenn ich mal nicht mehr ansprechbar sein sollte, wie ich das gerne hätte. Möglicherweise kann man darüber diskutieren, auch die Ärzte, ob das medizinisch jetzt alles einwandfrei ist. Aber was ich gemacht habe, ist eine Vorsorgevollmacht. Also das heißt, ich habe eine Person bevollmächtigt, darüber zu entscheiden. Und das, denke ich, ist letztendlich auch das Wichtigere, dass ja jemand meine Patientenverfügung durchsetzt.
Mhm. Sie haben eben gesagt, Herr Dr. Köster, da kann man drüber diskutieren. Ich dachte, so eine Patientenverfügung wäre dafür da, dass es da nicht mehr viel zu diskutieren wird, sondern ein ganz klarer Wille erkennbar und der wird durchgesetzt.
Ich denke, das haben wir Ärzte auch gedacht, als die Patientenverfügung auf den Plan kam. Und als die großen juristischen Schwierigkeiten dann dazu kamen, haben wir langsam begriffen, wie schwierig die Patientenverfügung allein ist, weil sie genau auf die Situation passen muss. Und wenn ich jetzt beispielsweise eine Erkrankung mit einer typischen Komplikationsreihe im Laufe des chronischen Krankheitsverlaufs habe, eine häufige verbreitete Erkrankung, zum Beispiel Diabetes mellitus, wo es bestimmte Risiken gibt, dass Durchblutungsstörungen auftreten bis hin zur Amputationsnotwendigkeit, dann kann ich bestimmte Risiken auch darstellen und sagen, ich möchte nicht im Rollstuhl sitzen, weil ich amputiert bin und solchen Dingen.
Frau Werner, Sie haben zwei Filme gemacht und daraus dann die Konsequenz gesehen, ich muss vielleicht noch mehr machen und ich mache ein Buch, wo ganz konkrete Tipps zusammen sind. Wie sahen die Filme aus? Welche Erfahrungen haben Sie dabei gemacht, dass Sie auch gemeint haben, ich muss das noch vertiefen?
Also der erste Film war zum Thema Patientenverfügung. Da habe ich in einen Monat lang im Krankenhaus gedreht und habe geguckt, wie die Ärzte mit dem Thema Patientenverfügung konfrontiert sind, wie sie damit umgehen. Und habe festgestellt, dass die meisten Patientenverfügungen ungültig sind. Also das war wirklich auch eine Geschichte, wo ich dachte, da muss mehr Aufklärung passieren. Daraus resultierte der zweite Film, Zu Hause sterben, der heißt wie das Buch. Weil ich dachte, wie ist es eigentlich zu Hause? Wer versorgt Menschen zu Hause, wenn sie zu Hause sterben wollen? Und am Ende hatte ich kartonweise Material und dachte, schade, dass das jetzt alles irgendwie in auf dem Dachboden wandern, sage ich mal, bei mir. Und hatte die Idee, alles zusammenzutragen und den Patienten zur Verfügung zu stellen. Das war eigentlich die Idee. Und ich hatte Probeleser, zum Beispiel eine Hospizhelferin, die beim ersten Manuskript schon sagte, bitte darf ich es dreimal kopieren. Ich habe Leute, denen kann ich es geben, die brauchen das. Wo ich dachte, ja, der Gebrauchswert war mir einfach auch wichtig, dass alles drinsteht, was man so braucht.
Die Filme und auch das Buch wenden sich, wenn ich das richtig sehe, nicht nur an Betroffene, die halt im Krankenhaus liegen oder wissen, dass sie bald sterben müssen, sondern vor allen Dingen auch an Freunde und Angehörige.
Genau, weil ich würde mal sagen, sterben zu Hause ohne Angehörige, nahestehende Freunde, die einem dabei helfen, die einen begleiten, die einen unterstützen, geht es nicht. Es gibt zwar Fälle, wo das geht, aber in aller Regel kümmern sich Angehörige oder Freunde um Sterbende.
Herr Dr. Köster, Sie als Schmerzmediziner haben dann in sehr unangenehmen Situationen des Lebens mit Patienten zu tun. Darf ich ganz konkret fragen, wie oft sehen Sie jemanden sterben?
Beim eigentlichen Sterben sind die Mediziner gar nicht so häufig dabei. Das ist eine Begleitung, die heute ganz, ganz hervorragend die Pflegekräfte, die spezialisierten Pflegekräfte leisten. Wir begleiten das medizinisch. Wir lindern die Beschwerden, Schmerzen voran, andere Störungen, die auftreten, die sehr beschwerlich sein können. Aber die, so oft bin ich da nicht dabei. Da muss ich wirklich passen. Wir haben akute Situationen auf Intensivstationen, in der Notfallmedizin, die ich auch oft erlebt habe. Ich rede also nicht von etwas, was ich gar nicht weiß. Aber dieser alltägliche Tod in den Krankenzimmern und zu Hause erst recht, ist eine Situation, die erlebt auch unser einer, vor allem bei Angehörigen.
Die Palliativmedizin, also die Schmerzmedizin, hat, wenn ich das von außen richtig sehe, in den letzten Jahren sehr große Fortschritte gemacht. Worin bestehen die?
Die allergrößten Fortschritte sind geleistet worden, ohne Zweifel durch eine enorme Entwicklung bei den Medikamenten, bei speziellen Medikamenten, die eigentlich alle vom Morphium abgeleitet sind, aber ganz anders, mit weniger Nebenwirkung funktionieren, weniger Übelkeit machen, weniger Erbrechen, weniger Müdigkeit machen, die von daher verträglich sind, die lange wirken. Wir lehnen es heute ab, ein Schmerzmittel zu geben, welches vielleicht 2 Stunden oder noch weniger anhält und dann wieder abbricht, sondern Menschen müssen mit Schmerzen abgedeckt sein über Stunden und haben dann entweder, wenn es ihnen noch besser geht, Pflaster oder Tabletten oder bekommen Schmerzmittel unter die Haut gepumpt. Und damit kann man die weitaus meisten Schmerzzustände sehr gut in den Griff bekommen, sodass dem restlichen Leben noch Qualität gegeben wird.
Wir reden über das Sterben und wie man sich sinnvollerweise darauf vorbereiten kann oder sogar sollte. Frau Werner, wie möchten Sie gern sterben? Also, hat noch ein bisschen Zeit, das meine ich jetzt nicht, ne?
Es hat noch ein bisschen Zeit, aber wenn, dann stelle ich mir das so vor, wie 2/3 aller Menschen in Deutschland, die man befragt, zu Hause am besten an der Seite von Angehörigen, Freunden und ohne Schmerzen, nicht allein.
Geht Ihnen das auch so, Herr Köster? Gehören Sie auch zu diesen 2/3?
Ich gehöre sicher auch zu diesen 2/3 und ich würde nur die Reihenfolge ändern. Ich würde sagen, nicht allein, ohne Schmerzen.
Okay. Wenn beides zusammenkommt, ist es uns allen recht. Ich hatte eigentlich auch darauf gewartet zu hören, schnell, ohne langes Siechtum oder ohne langes Leiden. Ist das egal, Herr Köster?
Ohne Leiden bestimmt, aber dann nicht schnell. Warum soll ich mich nicht darauf vorbereiten können? Warum soll ich mich nicht dafür befassen können? Warum soll ich nicht Abschied nehmen oder Dinge noch fertig machen? Ich habe einen sehr alten Freund, der ist weit über 80, sagt immer, ich habe noch so und so viele Jahre zu leben, ich muss dieses, jenes Buch noch schreiben. Und er guckt immer in die Statistiken der Lebensversicherungen, um das zu machen. Und das wird dann immer drängender. Der ist auch ernstlich krank und da muss er auch sich wirklich beeilen, dass er das noch schafft. Und das heißt auch in Frieden sterben.
Frau Werner, Sie möchten sich auch länger vorbereiten?
Ich habe viele Patienten gesprochen und viele, die auch länger ein Sichtum hatten oder länger krank waren, im Bett waren oder zu Hause mehrere Wochen lagen, die meinten auch, das wäre keine schlechte Phase. Sie konnten sich noch versöhnen, sie konnten noch überlegen, wem möchten sie noch verzeihen, wen möchten sie noch um Verzeihung bitten, was möchten sie vielleicht in ihrem Leben noch regeln. Und wenn man das schmerzfrei und mit einer guten Betreuung hat, dann ist das ja keine schlechte Phase.
Überhaupt nicht. Ich würde da auch überhaupt kein Werturteil abgeben. Das muss jeder für sich ganz individuell persönlich regeln. Und wenn es einem so recht ist, sollte man das möglichst auch befolgen. Mir geht es da ganz anders. Ich würde es lieber von heute auf morgen sofort hinter mich bringen und eben nicht eine längere Phase, die man natürlich zum Abschied nehmen benutzen kann, selbstverständlich haben. Ich denke mir, wenn ich mich noch versöhnen muss, wenn ich noch jemandem verzeihen muss, warum mache ich das nicht sofort? Warum muss ich auf eine Sterbephase warten?
Das ist natürlich das Allerbeste, da haben Sie völlig recht, gebe ich Ihnen recht. Ja.
Herr Dr. Köster, für wen kommt es überhaupt in Frage, zu Hause zu sterben? Es gibt da sicher auch Menschen, für die es einfach sinnvoll ist, erstmal im Krankenhaus zu bleiben, weil man da mehr für sie tun kann. Weil bei allen ist ja jetzt der Wunsch dabei, zu Hause.
Ja, wenn das so klar im Raum steht, dass diese Krankheit nicht zu überleben ist, dann möchten, glaube ich, doch fast alle nach Hause. Wenn die häuslichen Verhältnisse so schlecht sind, dass man nicht zu Hause unterkommt, dann freilich vielleicht nicht, aber sonst immer möchte man nach Hause. Wenn ein kurativer Ansatz noch da ist, und ich möchte das mal etwas abschwächen, es gibt nicht Behandlungsphase und Palliativphase, in der nichts mehr zu tun ist, sondern es gibt etwas, was wie ein Keil immer mehr wächst, die palliative Medizin, und immer mehr sinkt die kurative Medizin. In dieser Phase kann es durchaus sinnvoll sein, auch zeitweise noch im Krankenhaus zu sein. Am besten dann in einer gut geordneten Palliativstation, in der man das am besten abwägen kann. Wir haben diesen Schnitt heute auch gar nicht mehr so in der Medizin, dass wir entweder kurativ behandeln oder palliativ behandeln.
Es betrifft nicht nur die Patienten, die zum Teil unheilbar krank sind. Es geht auch um die Angehörigen, wie die mit dieser neuen Situation umgehen, speziell dann, wenn der Patient zu Hause sterben muss. Sie haben einen Film gemacht, der so heißt wie das Buch Zu Hause sterben. Welche Probleme stellen sich da vor allen Dingen für die Angehörigen?
Viele Angehörige machen sich am Anfang gar nicht klar, was für eine wahnsinnige Aufgabe sie sich da stellen müssen. Und da ist es wichtig, natürlich am Anfang zu überlegen, ist die Wohnung groß genug? Kann unsere Familie das alles überhaupt stemmen? Geht das zusammen mit meiner Arbeitsstelle? Was für Hilfsangebote gibt es in der Nachbarschaft? Finden wir einen guten Pflegedienst, einen guten Arzt? Was ist das Netzwerk, das um uns drumherum ist? Und wenn Sie das nicht wissen, wenn sie das nicht kennen, dann sind manchmal richtig überfordert bis zum Burnout. Das gibt es auch von pflegenden Angehörigen, dass sie einfach vergessen, Grenzen zu setzen, vergessen, für sich Pausen zu machen oder mal raus, mal ins Kino, mal ins Theater, trotz dieser schlimmen Situation zu Hause. Das ist das große Problem.
Herr Köster, welche medizinischen Vorkenntnisse müssen denn die Angehörigen haben, um diesen Patienten richtig zu versorgen?
Ich denke, dass Angehörige sich darauf einstellen sollten, indem sie wissen, wie etwa der Krankheitsverlauf zu erwarten ist, wie die Beschwerden aussehen werden, was an Komplikationen auftreten könnte. Da helfen dann häufig auch die Fachkräfte vom spezialisierten palliativen Team, um das vorzubereiten. Die Fachkräfte sind in dieser Hinsicht relativ wichtig offensichtlich für ganz viele betroffene Angehörige. Sie müssen individuell informieren. Ich würde denken, es wäre auch sinnvoll, aus der Reihe der blauen Ratgeber von der Krebshilfe sich das richtige Heft zu besorgen, sei es im Internet herunterzuladen oder kostenlos anzufordern von der Deutschen Krebshilfe. Weil das ein ganz fantastische, hilfreiche Ratgeber sind für die spezielle Krankheit, das gibt es also für ganz verschiedene Krankheiten. Natürlich sind es Tumorerkrankungen, aber das sind ja auch die bedrohlichsten Erkrankungen, an denen ein Mensch zu Hause sterben kann.
Frau Werner, das ist ja auch für die Angehörigen eine emotional durchaus große Belastung. Der Patient tut Ihnen leid, aber wahrscheinlich ist Mitleid nicht das, was der Patient am ehesten braucht. Er braucht nicht noch jemanden, der noch trauriger wird, als er selber schon ist. Wie soll die sich verhalten?
Ja, jeder, wie er sich grundsätzlich verhält. Ich kann mal erzählen, die Familie, die ich begleitet habe im Film, da ist der Ehemann seiner krebserkrankten Frau in Frührente gegangen, sogar um die Pflege selbst zu übernehmen. Und er hat wirklich monatelang zu Hause verbracht, ist nur raus zum Einkaufen gegangen, hat die letzten 6 Wochen auf einer Luftmatratze neben seiner Frau geschlafen. Wirklich großen Respekt vor so einer Zuwendung. Und manch andere, die ich auch befragt habe für den Film, die sagen, wir, also zum Beispiel Eltern von einem sterbenskranken Kind, die sagten, wir mussten manchmal abends wirklich einfach ins Kino gehen, damit wir da mal abschalten können. Und ich glaube, da müsste jeder für sich selber, da gibt's auch Ratschläge im Buch, wie man vielleicht einfach da drankommt, dass man so was wie so eine kleine Insel des Privaten auch noch schafft oder Freunde zu treffen oder zum Beispiel einen Hospizdienst in Anspruch zu nehmen. Das sind 80.000 Ehrenamtliche, kümmern sich in Deutschland um Sterbende. Die kommen mal 2 Stunden, so dass man mal einfach 2 Stunden raus kann, spazieren gehen kann, für sich sorgen kann.
Wir wollen weder Angst machen noch Trauer verbreiten, wenn wir über das Sterben reden heute in SWR 1. Leute, es ist vielleicht doch ganz vernünftig, dass man das schon zu einem frühen Zeitpunkt, wo es einen eigentlich noch gar nicht ganz konkret betrifft, tut. Denn man kann vieles im Vorfeld regeln. Der Schmerzmediziner Dr. Ulrich Köster und die Journalistin Renate Werner, die bereits 2 Filme und ein Buch zum Thema gemacht hat, sind unsere sachkundigen Gäste zu diesem Thema. Und einer der Punkte, für die sich die Leute erfreulicherweise ganz besonders interessieren, ist die bereits kurz angesprochene Patientenverfügung, die ja anderen Menschen, den Ärzten oder den Angehörigen ein bisschen Verantwortung abnehmen sollte und den Willen desjenigen, der da erkrankt ist, am meisten durchsetzen soll. Ich habe eine Patientenverfügung vor vielen Jahren gemacht. Das war ein Vordruck, da habe ich mal angekreuzt, was mir wichtig ist. Ein Exemplar habe ich jeweils bei meinen Kindern hinterlassen und eins bei meinem Hausarzt. Herr Dr. Köster, was habe ich noch verabsäumt? Oder hätte ich selber was schreiben sollen?
Das hört sich eigentlich schon ganz gut an, was Sie gemacht haben. Vor allem haben Sie es abgestimmt, offensichtlich mit Ihren Kindern, denn denen haben Sie es ja zu lesen gegeben. Mit dem Hausarzt gesprochen darüber, der Sie beraten hat. Vielleicht haben Sie irgendwelche spezifischen Risiken. Es gibt ja Krankheiten, bei denen ganz gezielt Risiken auftreten, die man im Vorfeld schon mal bedenken kann und sagen kann, ich möchte dies oder jenes bis hin zu einer langfristigen künstlichen Beatmung oder ähnlichen Maßnahmen, die man ja sich wirklich überlegen muss, auch wenn ich immer wieder erlebt habe, dass im Lauf eines chronischen Krankheitsverlaufes dann eben doch die Ziele, die ich im Leben habe, sich ändern. Ich eben vieles, überspitzt gesagt, auch vom Rollstuhl her machen kann, was ich sonst nicht machen kann. Es sind eher die kleinen Dinge, die man vielleicht noch realisieren möchte und die man gar nicht so festlegen kann. Insofern hört sich das gut an, was Sie gemacht haben.
Frau Werner, Sie haben speziell einen Film zu diesem Thema Patientenverfügung gemacht. Was hat sich da für Sie als das größte Problem oder die größten Probleme für die Betroffenen und die Angehörigen dargestellt?
Für die Betroffenen hat sich dargestellt, dass die Ärzte die Patientenverfügung, 80% aller Patientenverfügungen für unbrauchbar hielten. Weil da stand drauf, ich möchte nicht an Schläuchen hängen oder ich möchte keine lebensverlängernden Maßnahmen. Aber es stand nichts Konkretes dabei. Und das ist oft so bei den Formularen, die nur angekreuzt werden, dass man überhaupt keine Handhabe hat. Ja, was möchte der jetzt eigentlich wirklich? Und dann muss man eben messen. Und in dem Film, gedreht habe, in dem Krankenhaus, gibt's, glaube ich, im Marienhospital Stuttgart auch, ethisches Konzil wurde dann einberufen. Da setzten sich viele Ärzte, Pfleger, eine Betreuerin an einen Tisch und haben überlegt, was könnte der mutmaßliche Willen des Patienten sein.
Gegen lebensverlängernde Maßnahmen zu sein, Herr Köster, ist nicht eindeutig genug?
Das ist sehr schwammig aus meiner Sicht, denn es gibt diese lebensüberbrückenden Maßnahmen. Denken Sie an eine schwere Operation, wo der Erkrankte, der Patient nach der Operation zunächst so geschwächt ist, dass er kaum atmen kann, dann muss man ihm zum Beispiel die Atmung übernehmen. Das macht man über einen Schlauch sinnvollerweise. Das ist viel, viel besser als das, was historisch so als eiserne Lunge fungiert. Und dann geht das über 1, 2, 3 Tage, weil wir tatsächlich beim Atmen arbeiten und wir nennen das die Atemarbeit, abnehmen muss dem Kranken. Genauso wie wir jemandem, der sich das Bein bricht, das Laufen abnehmen. Und nach diesen 2-3 Tagen, wenn es ihm wieder besser geht, dann werden die Schläuche entfernt. Also ist das zu pauschal zu sagen, ich möchte keine lebensverlängernden Maßnahmen haben. Denn sinnvollerweise in der modernen Medizin werden wir immer überlegen, Leben nur zu verlängern, ohne dabei einen kurativen Ansatz zu haben, einen heilenden Ansatz zu haben. Das ist nicht richtig und ist auch rechtlich nicht statthaft.
Wir bereiten uns in SWR 1, Leute, auch wenn es noch nicht bald soweit sein sollte, nach Möglichkeit auf das Sterben vor und haben als wichtigen Punkt die Patientenverfügung, die oft noch missverstanden werden kann. Wie rechtlich verpflichtend, Herr Köster, ist die eigentlich, wenn ein Patient die hinterlegt hat und die kommt auch zur Ansicht des behandelnden Arztes?
Absolut verbindlich für die Behandlung des Patienten.
Wenn sie eindeutig genug ist, ne?
Wenn sie auf die Situation passt, das ist das große Problem. Ob sie so abgefasst ist, dass die Situation damit beantwortet wird.
Wenn Sie sagen, ich bin gegen lebensverlängernde Maßnahmen anzukreuzen, ist nicht eindeutig genug. Wie soll ich das dann formulieren?
Weil es zu pauschal ist. Ich würde das ganz konkret darauf beziehen. Ich möchte nicht Langzeit beatmet werden über Wochen, über so und so viele Monate. Mhm. Ich möchte kein Dialyse haben, ist eine lebensverlängernde Maßnahme, oder ich möchte eine Dialyse haben. Jeder, der bestimmte Stoffwechselerkrankungen hat, dem droht zum Beispiel eine schwere Nierenerkrankung, die damit in ihrem ausgeprägten Stadium auf eine Dialyse herausführen kann. Und damit kann man sich auseinandersetzen und muss man sich auseinandersetzen. Auch da muss der Betroffene sich aber im Lauf der Zeit immer wieder neu auseinandersetzen. Das heißt, ich muss die Patientenverfügung auch immer wieder ansehen und überlegen, passt das noch für mich? Oder muss ich sie neu abfassen, muss ich sie ändern? Muss ich sie nur noch mal unterschreiben, dass man weiß, ich habe sie wieder wahrgenommen?
Ich versuche auch alle 2 bis 3 Jahre daran zu denken, eine neue Unterschrift zu leisten. Am besten unter den Zeugen meiner Kinder oder meinem Hausarzt, wenn ich mal zum Gesundheitscheck wieder hingehe. Eine Frage, die auch immer wieder auftaucht, Frau Werner, ist, brauche ich einen Notar dafür?
Also eigentlich nicht. Aber
eigentlich ist immer so ein Zauberwort.
Die Notare selbst empfehlen, dass man
einen Notar... Ja, die verdienen ja auch Geld damit.
Genau. Aber was man machen kann, ist es ins zentrale Versorgungsregister der Bundesnotarkammer, dass man die Patientenverfügung dort registrieren lässt. Echt? Also das ist eine Datenbank, wo Krankenhäuser darauf zurückgreifen können, wenn die Patientenverfügung zum Beispiel nicht auffindbar ist, weil sie in der Schublade ganz hinten ist, dann kann man die da registrieren lassen.
Aber wenn ich meinen Angehörigen, so wie ich das gemacht habe, einer ausgehändigt habe und meinem Hausarzt und mit allen darüber gesprochen habe, ist das vielleicht lässlich.
Und dann auch noch aktuell immer unterschrieben haben, dann würde ich auch mal sagen, Sie haben gut vorgesorgt.
Dann gibt es noch... Also oder gibt es eben nicht die Vorsorgevollmacht und die Betreuungsverfügung? Was verbirgt sich hinter diesen Zauberworten?
Also die Vorsorgevollmacht ist, Sie bestimmen eine Person, der bevollmächtigt ist, Ihre Patientenverfügung durchzusetzen, weil Sie sind ja in dem Fall, dass die zum Tragen kommt, nicht mehr ansprechbar. Mhm. Ist da irgendetwas nicht richtig juristisch formuliert, dann kommt ein gesetzlicher Betreuer ins Spiel. Der ist von Amts wegen, wird der eingeschaltet. Und dafür gibt es eine Betreuungsverfügung. Da können Sie bestimmen, der und der soll das auf keinen Fall werden. Oder Sie können auch bestimmen, zum Beispiel mein Bevollmächtigter, in dem Fall ein Kind, ein Sohn, eine Tochter, soll dann in dem Fall auch mein Betreuer sein. Dann ist wirklich alles geregelt.
Herr Dr. Köster, reicht das, wenn ich da drauf schreibe, mein Sohn, meine Tochter, mein Bruder soll das machen? Oder muss das noch irgendwelche formalen Voraussetzungen erfüllen, damit Sie sich danach richten?
Am besten ist es, wenn Ihr Sohn, Ihre Tochter, wer immer, dagegen zeichnet. Der muss es natürlich wissen, dass Sie ihn damit beauftragt haben.
Okay.
Und Sinn und Zweck dieser ganzen Übung ist ja, dass es jemand sein sollte, den Sie nicht vor 20 Jahren das letzte Mal gesehen haben und jetzt nicht mehr mit ihm Kontakt haben und er deswegen natürlich auch nicht Ihre Lebensziele hat.
Aber den wollte ich auch gar nicht haben. Zu dem ich 20 Jahre lang keinen Kontakt habe, sollte diese wichtigen Entscheidungen für mich nicht treffen.
Und das würde eben sonst ein gerichtlich bestellter Betreuer machen, auch wenn er sie noch nie im Leben lebendig gesehen hat.
Okay. Wir haben einige Themen angesprochen, ein ganz besonders heikles noch nicht, das auch von Wissenschaftlern, Politikern und im privaten Kreise immer wieder diskutiert wird. Das ist die Sterbehilfe. Wir haben ja nicht nur die Journalistin bei uns, sondern auch den Schmerzmediziner, der an alles rankommt. Haben Sie so eine Art Schierlingsbecher im Regal bei sich zu Hause?
Nein, das habe ich nicht.
Wollen Sie auch nicht?
Ich kann es mir schwer vorstellen. Ich weiß aber, dass es Patienten gibt und auch Ärzte gibt, die ihre Patienten gut kennen in einem Verlauf und die dann zumindest zu der sogenannten palliativen Sedierung greifen. Das heißt, der betroffene, schwer erkrankte Patient wird in einen sehr tiefen Schlafzustand versetzt, sodass er tatsächlich nicht mehr unter seinen Schmerzen und unter seiner Krankheit leidet. Diese palliative Sedierung wird zwangsläufig oftmals auch das Leben verkürzen, würde also in dieser harten Diskussion auch als Sterbehilfe angesehen werden können. Wir sehen das aber eher in der besseren Ausdrucksweise als eine Therapiereduktion bzw. ein Therapieverzicht. Wir behandeln nicht mehr die Krankheit und wir behandeln auch nicht mehr das, was das Leben verlängert. Denken Sie zum Beispiel an ein Herzmedikament, welches man aufhört zu nehmen und schon rückt natürlich das Sterben an einer Herzschwäche näher, als wenn man dieses Medikament weitergibt.
Renate Werner, Sie haben Filme zum Thema gemacht. Wie weit war da der Wunsch von Menschen vorhanden, die Sie persönlich kennengelernt haben, wenn es mal soweit ist, ich wäre froh, wenn mir jemand dabei hilft?
Also ich bin ja mit einer Palliativärztin unterwegs gewesen auf Visite und auch zu den Patienten gekommen und die Patienten waren rundum versorgt, 24 Stunden von guter Pflege, von guten Ärzten und den Wunsch, dass da Sterbehilfe verabreicht wird oder ein Medikament verabreicht wird, habe ich nie so erfahren. Also die waren wirklich damit einverstanden, dass es so läuft, wie es läuft. Die Ärztin allerdings hat mir erzählt, dass sie oft gefragt wird, kann man nicht was verabreichen? Also ich habe das nicht erlebt, aber die Ärztin hat das wohl durchaus schon erlebt. Und sie meinte, sie handhabt das auch so ähnlich, wie der Herr Köster das gesagt hat, das Sterben lassen, einfach das zuzulassen, dass der Sterbeprozess eintritt mit sedierenden Medikamenten.
Wenn die Patienten mit dieser palliativen Versorgung so gut versorgt sind, dass sie das so laufen lassen möchten, ist, glaube ich, das Beste, was einem passieren kann. Ich hatte vor kurzem Nikolaus Schneider als Gast in der Sendung, der als EKD-Ratsvorsitzender zurückgetreten ist, um sich um seine krebskranke Frau zu kümmern. Und die Frau hat ihm gesagt, es wäre ihr, wenn es drauf ankommt und sie ihn darum bittet, schon recht, er würde sie beim Sterben begleiten. Das heißt, zur Not auch eine Handreichung machen oder zu jemand hinfahren, der diese Handreichung macht. Herr Dr. Köster, was darf ein Arzt eigentlich?
Auch das darf ein Arzt, wenn es nicht im Zuge einer kommerziellen Einrichtung ist, darf ein Arzt auch so viel Medikament geben, dass es unter Umständen den Sterbeprozess verkürzt. Das ist nach unserer Rechtsprechung nicht verboten.
Das heißt, Sie dürfen auch eine Spritze geben?
Ich dürfte auch eine Spritze geben. Wenn ich die Leiden damit dämpfe, dürfte ich auch eine Spritze geben.
So weit dämpfen, dass der Mann nicht wieder aufwacht oder die Frau?
Möglicherweise, ja.
Ah ja, weil mir gesagt wurde, den letzten Schritt müsste der Patient selbst tun. Das heißt, Sie können ihm einen Becher reichen, aber schlucken muss er noch. Ist es falsch?
Das ist so nicht ganz richtig.
Okay.
Das ist auch die breite Initiative derzeit im Bundestag, dass eben diese Straffreiheit des assistierten Suizids nicht bestraft werden darf weiterhin und dass der breite Spielraum, den das ärztliche Standesrecht noch darüber hinaus gibt, freigehalten werden muss.
Über das Sterben reden wir heute in SWR1, Leute. Am besten zu Hause, in Würde und schmerzfrei und nicht allein. Hauptsache, man redet mal miteinander. Weil Sterben ist für viele immer noch ein Tabuthema. Haben Sie das bei Ihren Recherchen auch festgestellt?
Genau, das habe ich nicht nur bei meinen Recherchen festgestellt, sondern auch im eigenen Familienkreis, dass man das Thema Tod einfach mal ansprechen muss. Was ist, wenn ich mal nicht mehr bin? Wie stelle ich mir die Beerdigung vor?
Wenn ich erstmal nicht mehr bin, ist es mir dann auch egal.
Ja, aber da kommt man so langsam dazu hin, zu überlegen, ja, wie, ich muss dann mal sterben, wie sieht das denn aus, wie stelle ich mir das vor, liege ich dann im Bett oder will ich, dass der Blitz mich erschlägt? Also einfach das mal zu formulieren und auch mit anderen darüber zu sprechen, das macht es viel leichter.
Also finde ich eigentlich auch, weil irgendwann ist es zu spät und dann, wenn man noch könnte, wird man es bereuen, vermutlich. Und so schlimm ist das Thema jetzt auch nicht, weil es ist ja nichts Perverses. Jedem von uns steht das bevor.
Aber es wird in unserer Gesellschaft sehr wohl gut verdrängt, dass man eigentlich nicht mehr alt werden darf und nicht mehr gebrechlich werden darf und nicht mehr leistungsunfähig werden darf. Ich finde schon, dass das Thema Tod und Sterben, wir müssen alle sterben, wozu dann dieser ganze Konsum? Also man kann da schon irgendwelche Argumentationsketten bilden.
Ja, klar. Es gibt ja auch, wenn es einem nicht mehr so gut geht und wenn die häuslichen Voraussetzungen oder eben die Verwandtschaft es nicht anbietet, weil keiner mehr da ist oder was zu Hause nicht geht, ein Pflegeheim. Herr Köster, wie ist die Situation hier im Lande bei den Pflegeheimen? Wie muss ich da vorgehen, wenn sowas für mich in Frage kommt?
Da sprechen Sie einen ganz wunden Punkt an. Das ist sicherlich der Bereich, in dem gutes Sterben ganz schlecht möglich ist, weil wir dort pflegerisch und auch ärztlich nicht ausreichend aufgestellt sind. Das kann man leider so sagen. Für zumindest zwei Palliativmediziner, die jeweils einen ganzen Landkreis übersehen, kann ich das sagen. Die habe ich gefragt dazu. Und in den Pflegeheimen ist die Personalnot ohnehin schon groß und die Not, qualifiziertes Pflegepersonal zu bekommen, welches möglicherweise auch noch palliativmedizinische Kenntnis hat, eigentlich so gut wie ausgeschlossen.
Woran liegt das? Einfach am Geld?
Das liegt wahrscheinlich vor allem am Geld. Dieser Berufsstand ist ja bekanntlich schlecht bezahlt.
Er ist schlecht bezahlt und trotzdem noch zu teuer. Ich meine, wenn man es dann gut machen will, ist es gar nicht mehr bezahlbar.
Am besten machen es die Angehörigen. Das ist unzweifelhaft richtig. Aber wir können die gesellschaftliche Schraube sicherlich nicht zurückdrehen.
Da ist was dran. Dann gibt es noch, wenn das Zuhause-Sterben aus irgendwelchen Gründen nicht möglich ist, das muss ja kein böser Wille sein, das kann ja tatsächlich so sein, gibt es das Hospiz. Haben Sie, Frau Werner, auch daran gearbeitet?
Ja, also das ist sozusagen die Aussicht in dem Buch, weil ich dachte ja, was ist, wenn es zu Hause nicht möglich ist? Welche Möglichkeiten gibt es? Und ich empfehle auch das Hospiz. Es gibt viele Hospize. Ein wichtiger Tipp ist, sich auf eine Warteliste setzen zu lassen, weil Hospize haben teilweise auch aus Kostengründen, sagen sie selbst, lange Wartelisten. Ist makaber, aber dort sind ehrenamtliche Hospizhelfer oder Mitarbeiter von Hospizdiensten. Dort gehen auch Palliativärzte, Palliativkrankenpfleger. Dort kann man auch in Würde sterben, schmerzfrei sterben.
Und trotzdem ist es eine schöne Illusion, denn wenn wir das zum Beispiel für Stuttgart beziffern, dann haben wir in Stuttgart insgesamt 30 Hospizplätze, die Cicely Saunders, die Begründerin der Hospizidee, hat immer davon gesprochen, dass das ihr Labor ist. Sie hat dort ihre Erfahrung gesammelt. Das ist nicht anders als in der Medizin insgesamt. Natürlich sammeln wir die Erfahrung bei Menschen, die wir rund um die Uhr betreuen. Aber die Behandlung, die Betreuung von schwerkranken Sterbenden muss außerhalb der Hospize vor allem geleistet werden. In den Pflegeheimen oder bitte am besten zu Hause. Bereiten Sie sich darauf vor.
Bereiten Sie sich darauf vor, reden Sie darüber. Das muss und könnte auch unser Schlusswort sein. Ich hoffe, wir haben die wichtigsten Dinge angesprochen. Zu Hause sterben heißt das Buch, das Sie geschrieben haben. Frau Werner, wo man nochmal vieles nachgucken kann, das Internet gibt auch den einen oder anderen Ratschlag. Und ansonsten vielen Dank für das Gespräch.
Danke.
Das war SWR 1 Leute mit Renate Werner und Dr. Ulrich Köster.
Eins gehört.